Heute Abend das dritte Kapitel des Esther-Buches, mit dem die Figur von Haman eingeführt wird. Vielleicht noch kurz als Nachtrag zum Ende des zweiten Kapitels. Da wird berichtet von einer Verschwörung von zwei Leibwächtern des Königs, die ihn töten wollen. Und Mordechai ist es, der das verhindert, indem er das Esther mitteilt und sie ist dem König überliefert und dann die beiden auch hingerichtet werden, aber es nicht heißt, dass Mordechai dafür irgendeine Belohnung bekommt. Und dann heißt es völlig unvermittelt, nach diesen Dingen machte der König Achaschwerosch den Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter groß und erhob ihn. Und gleich wenn wir uns eben fragen, was hinter diesem Namen steht und wer Haman ist, der taucht also hier völlig unvermittelt auf und wird eben der höchste Minister und verlangt von allen, dass sie vor ihm niederfallen und Mordechai weigert sich, das zu tun, wobei nicht eindeutig gesagt wird, warum er sich weigert und das von daher auch sehr stark diskutiert wird. Und es scheint zunächst, dass Haman das nicht bemerkt, aber schließlich darauf aufmerksam gemacht wird und dann natürlich auch zornig wird. Und die anderen fragen auch Mordechai, warum er es nicht tut. Und da wird zumindest im Nebensatz erwähnt, dass er ihnen auch gesagt hat, dass er Jude ist, das also irgendwie damit zu tun hat. Und jedenfalls, als Haman erfährt, dass Mordechai Jude ist, heißt es dann auch, dass es ihm nicht reicht, sich nur an Mordechai zu rächen, sondern er sich an allen Juden rächen will. Und auch das Los, das Pur, wo eben nachher der Name des Purim-Festes herkommt, wirft, um einen Tag zu finden, an dem er die Juden vernichten kann. Und das kommt so raus, dass das der 13. des Monats Adar, der letzte Monat des jüdischen Jahres ist. Und da die Geschichte im Monat Nisan, dem ersten Monat, spielt, heißt es das also, dass fast ein Jahr Zeit ist und damit eigentlich ja, eine Menge Zeit geschaffen wird, was bis dahin geschehen kann. Und Haman geht dann auch zum König und sagt ihm, dass es in seinem Königreich ein Volk gibt, das über das ganze Reich verstreut ist und nach seinen eigenen Gesetzen lebt und dass es eigentlich für den König nichts Gutes bedeutet, dieses Volk weiter existieren zu lassen und dass man außerdem, wenn man es vernichtet, dann ja auch sein Geld einkassieren kann. Und der König fragt gar nicht groß weiter nach, sondern lässt Haman die Dinge tun und es werden dann eben auch, das ist auch Edikt des Königs, dass die Tötung der Juden an dem von Haman bestimmten Datum bestimmt. Die Schreiben werden in das ganze Reich gesandt. Das heißt, dass die Juden natürlich in großer Trauer, in großer Angst sind und im weiteren Verlauf werden wir dann sehen, wie Mordechai darauf reagiert, beim nächsten Mal im vierten Kapitel. Und interessanterweise heißt es auch als Abschluss des dritten Kapitels, und die Stadt Schushan war in Verwirrung. Offensichtlich konnten auch nicht alle Einwohner was damit anfangen, während es von Achashverosh und Haman heißt, dass sie da saßen und getrunken haben, was ja offensichtlich die Hauptbeschäftigung des Königs ist, Wein zu trinken. Ja, also die erste Frage eben, wer ist Haman und welche Anspielungen stecken dahinter und bringen uns in andere biblische Texte und vielleicht auch in ganz andere Dimensionen? Rein linguistisch gesehen ist der Name Haman, oder den man auch als Humban oder Human sehen kann, der Name des Gottes an der Spitze des elamitischen Pantheons, also einer der Staaten, die Teile des Persischen Reiches waren. Der Name Hamedata, also der Name seines Vaters, hat die altiranische Endung Data, die erschaffen bedeutet. Und Hamedata bedeutet dann stark gemacht, stark geschaffen. Ist ein persischer Name, der auch auf den Tafeln der Schatzkammer von Persepolis erscheint. Und Agagita ist in der Form der Endung wohl ein Familienname, dessen Bedeutung aber nicht bekannt ist. und möglicherweise eine spätere Form des elamitischen Namens Agaga, der in den Dokumenten aus Schushan in der altakkadischen Zeit, also wesentlich früher, erwähnt wird. Soweit die Linguistik, aber der biblische Bezug, wenn man den Namen der Agagiter hört, weist gleich auf Agag, den König der Amalekiter in 1 Samuel 15, wo ja Samuel Saul befohlen hatte, die Amalekiter alle zu vernichten und Saul den König Agag schont und auch das beste Vieh. Und diejenigen, die damals dabei waren, haben dann auch gehört, dass das der Grund für die Verwerfung Sauls ist. Und Samuel wird dann eben auch geschickt von Gott, ihm anzukündigen, dass er deswegen sein Königtum verliert. Und es ist dann Samuel, der Agag tötet. Und so ein moderner Kommentar zu der Frage eben, ob man Haman auf diesen König Agag zurückführen kann, da heißt es, die Identifizierung des Namens mit Agag, dem König der Amalekiter, bei unseren Weisen seligen Angedenkens, ist nicht historisch, sondern symbolisch und gründet wahrscheinlich auf einem volkstümlichen Motiv, das die tiefen Wurzeln des Hasses Hamans auf die Juden begreifen und widerspiegeln wollte. Die Identifizierung ist sehr alt, denn sie findet sich bereits bei Josephus, werden wir gleich sehen. Und möglicherweise deutet bereits der Verfasser des Buches eine Verbindung zwischen Haman und Agag, dem König der Amalekiter, an. Also zumindest müssen wir das für die weitergehende jüdische Interpretation des Esther-Buches mit einrechnen, dass der Leser die Beziehung zwischen Haman und Agag hört. Wer es aber anders macht, ist die Septuaginta, die griechische Bibelübersetzung. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass im Falle des Esther-Buches das nicht nur eine Übersetzung ist, sondern da auch große Einschübe sind und auch eben vieles nicht wörtlich übersetzt ist. Also der Vers 3,1, in dem Haman eingeführt wird, da heißt es: Nach diesen Dingen gab der König Artaxerxes große Ehre dem Amman, Sohn des Amadates, dem Bugeier, und erhob ihn. Also gerade der Bezug auf Agag fehlt hier. Und wir bekommen auch noch eine überraschende weitere Ergänzung in dem ersten Zusatz, den die Septuaginta zum Buch Esther hat. Und zwar sind das die Verse, die eben mit Buchstaben durchnummeriert wird zum ersten Kapitel, mit denen in der griechischen Version das Buch beginnt. Da heißt es nämlich: Im zweiten Jahr der Regierung des Großkönigs Artaxerxes, am ersten Tag des Monats Nisan, hatte Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, aus dem Stamm Benjamin einen Traum. Hier wird auch nochmal aus dem Stamm Benjamin, das ist noch eindeutiger als das, was im hebräischen Text gesagt wird, ein Jemini, was man zwar normalerweise als Benjaminit interpretiert, aber das ist nicht notwendigerweise so. Es gab Geschrei und Lärm, Donner und Erdbeben und ein Tumult entstand auf der Erde. Plötzlich kamen zwei große Drachen, beide bereit zu kämpfen. Sie brüllten laut und durch ihr Brüllen wurden alle Völker zum Kampf aufgereizt, sodass sie gegen das Volk der Gerechten Krieg führten. Es war ein Tag des Dunkels und der Finsternis. Bedrängnis und Not, Unheil und großer Tumult waren auf der Erde. Das ganze Volk der Gerechten geriet in Bestürzung. Sie fürchteten Unheil und rechneten mit ihrem Untergang. Da schrien sie zu Gott. Aus ihrem Schreien wurde wie aus einer kleinen Quelle ein großer Strom mit viel Wasser. Licht und Sonne schienen wieder, die Niedrigen wurden erhöht und sie vernichteten die Angesehenen. Als Mordechai diesen Traum gehabt hatte, erwachte er. Den ganzen Tag überlegte er, was Gott wohl beschlossen habe, und versuchte auf jede nur mögliche Weise, den Traum zu verstehen. Mordechai schlief im Palast in der Nähe der zwei Eunuchen, Gabata und Teresch, die den Palast bewachten. Dabei hörte er, was sie miteinander überlegten. Er versuchte, über ihre Pläne Genaueres zu erfahren und entdeckte, dass sie einen Anschlag gegen König Artaxerxes vorbereiteten. Er zeigte sie beim König an und der König verhörte die beiden Eunuchen. Sie gestanden und wurden abgeführt. Zur Erinnerung ließ der König diese Begebenheit aufzeichnen. Auch Mordechai machte Aufzeichnungen darüber. Und der König beauftragte Mordechai im Palast zu dienen und belohnte ihn für seine Tat mit reichen Geschenken. Aber Amman, Sohn des Amadates der Bugeier, ein angesehener Mann beim König, suchte wegen der beiden Eunuchen des Königs Unheil über Mordechai und sein Volk zu bringen. Wir haben jetzt eigentlich in dem Zusatz zwei Elemente. Einmal diese Vision der beiden Drachen, die nachher noch am Schluss des Buches gedeutet wird. Und die Geschichte dieser Verschwörung, die im hebräischen Text erst am Ende des zweiten Kapitels überliefert wird, ist hier schon am Anfang. Mordechai bekommt auch eine Belohnung. Und Haman wird in diesem Kontext erwähnt als jemand, der wegen der beiden hingerichteten Eunuchen eigentlich das Unheil über Mordechai bringen will. Das muss also heißen, dass er irgendeinen Kontakt mit dieser Verschwörung hatte oder zumindest Sympathie für die hatte, und ihm offensichtlich nicht recht ist, dass die Verschwörung aufgedeckt ist. In diese Richtung, dass Haman eigentlich nicht dem König treu war, geht auch der Zusatz in Kapitel 8, zu Kapitel 8, 12, wo berichtet wird, nachdem Haman schon gehängt worden ist und Mordechai an seine Stelle getreten ist und Mordechai jetzt ein neues Edikt schickt, um die Tötung der Juden aufzuheben. Der hebräische Text überliefert nicht den Text dieses Edikts und genau das fügt die Septuaginta hinzu. Der Großkönig Artaxerxes entbietet den Statthaltern der 127 Provinzen von Indien bis Kusch und allen, denen unsere Angelegenheiten am Herzen liegen, seinen Gruß. Viele, die aufgrund der überreichen Güte ihrer Wohltäter hochgeehrt waren, waren damit noch nicht zufrieden. Sie versuchten nicht nur unseren Untertanen zu schaden, sondern sie konnten auch den Überfluss nicht ertragen und planen sogar Anschläge gegen ihre eigenen Wohltäter. Das lautere Wohlwollen der Herrschenden wurde durch ihre böswilligen und verlogenen Ratschläge getäuscht. In Anbetracht der veränderten Lage nehmen wir uns vor, in Zukunft darauf zu achten, dass alle Menschen im Reich ungestört und in Frieden leben können. Alles, was uns zur Kenntnis gebracht wird, werden wir erst nach genauerem Zusehen entscheiden. So ging es auch mit Amman, Sohn des Amadates, dem Makedonier. Hier haben wir noch eine andere Volkszugehörigkeitsbestimmung. Obwohl er in Wahrheit kein Perser war und unserer Güte sehr fern stand, wurde er bei uns gastlich aufgenommen. Er erfuhr unsere Liebe zu den Menschen, die wir allen Völkern erweisen, in so reichem Maß, dass er sogar als unser Vater ausgerufen wurde und als der zweite Mann neben dem König bei allen immer höchste Verehrung genoss. Doch er ertrug seine hohe Würde nicht, sondern er wollte uns die Herrschaft und das Leben rauben. Er versuchte Mordechai, unseren Retter und steten Wohltäter, und Esther, die untadelige Mitinhaberin der Königswürde, durch hinterhältige Intrigen mit ihrem ganzen Volk ins Verderben zu stürzen. Auf diese Weise glaubte er, uns aller Freunde zu berauben und die Herrschaft über die Perser den Makedoniern verschaffen zu können. Wir aber finden, dass die Juden, die dieser Erzschurke ausrotten wollte, keine Aufrührer sind, sondern dass sie als Bürger nach sehr gerechten Gesetzen leben, als Kinder des höchsten, größten und lebendigen Gottes, der unser Reich, wie schon zu Zeiten unserer Vorfahren, in der schönsten Ordnung erhält. Es wird daher gut sein, wenn ihr euch nicht nach dem Schreiben richtet, die euch Amman, Sohn des Amadates, geschickt hat. Denn ihr Verfasser ist mit seiner ganzen Familie vor den Toren Susas gekreuzigt worden. Der über alles herrschende Gott hat ihm nämlich sehr bald die wohlverdiente Strafe geschickt. Und dann haben wir schließlich am Ende des Esther-Buches den Zusatz, der den Traum Mordechais vom Anfang erklärt. Da sagte Mordechai: Durch Gott ist das alles geschehen. Ich erinnere mich an den Traum, den ich darüber hatte. Nichts davon ist unerfüllt geblieben. Die kleine Quelle, die zum großen Strom mit viel Wasser wurde, als das Licht und die Sonne wieder schienen, dieser Strom ist Esther. Der König heiratete sie und machte sie zur Königin. Die beiden Drachen sind ich und Amman. Die Völker sind die, die gemeinsam das Andenken an die Juden auslöschen wollten. Mein Volk aber, das sind die Israeliten. Sie haben zu Gott geschrien und sind gerettet worden. Ja, soweit die Zusätze der Septuaginta. Und hier ist also der Hinweis auf Haman, den Agagiter, der möglicherweise ein Amalekiter ist, ganz verschwunden. Noah Chacham schreibt in seinem Artikel über die Verschwörung, wie man diese Darstellung der Septuaginta interpretieren könnte. Der Bericht über Bigthans und Teresch Verschwörung gegen den König wurde in der Septuaginta in Zufügung A, die das Buch eröffnet, verlegt, während eine zusätzliche Erzählung über eine Verschwörung, den König zu töten, an dessen Stelle am Ende von Kapitel 2 eingefügt wurde. Diese Schritte sind Teil der griechischen Neubearbeitung der Erzählung, um Mordechai als dem König treu darzustellen und Haman als den Gegner des Königs, der dessen Fall will, und nahezulegen, dass dieser Gegensatz Hamans Animosität gegenüber Mordechai und den Juden, die loyal zum Thron stehen, erklärt. Diese Tendenz, die Treue der Juden zu dem nichtjüdischen Monarchen zu betonen, wobei der Gegensatz zwischen Juden und Nichtjuden abgeschwächt wird, zeigt sich weithin in der griechischen Fassung des Esterbuches. Sein Ziel ist es zu behaupten, dass nichtjüdischer Hass gegen die Juden sich aus ihrer Loyalität ergab und de facto Hass auf den König reflektiert. Der historische Hintergrund des so neu bearbeiteten Esterbuchs ist höchstwahrscheinlich Ägypten zu Beginn des 1. Jahrhunderts vor, als das Ausmaß jüdischer Involvierung in Hof und Militär der Ptolemäer beträchtlich war. Ja, das ist ein Versuch, diese unterschiedliche Darstellung in der griechischen Fassung zu verstehen. Nachfragen, Anmerkungen? Sieht erstmal nicht so aus. Ich denke, was wir festhalten können, ist, dass, weil das Buch Esther ja eben auch eines der späten Bücher ist, man hier viel mehr Freiheit hat, noch Texte zu ändern, was in der Tora so nicht gegangen wäre. Und ja, offensichtlich dieses Buch auch einlädt, gewisse politische Ziele voranzubringen. Und wenn wir jetzt gleich sehen werden, wie wichtig die Identifizierung Hamans als Amalekiter ist, sehen wir hier auch, dass es aber auch andere Möglichkeiten gab. Aber ich sehe, Herr Müller hat sich gemeldet.
Ja, dieser Stoff, der fordert natürlich viele Fragen. Ich möchte nur mal eine Anekdote erzählen. Und zwar wird erzählt, dass also Haman zusammen mit Mordechai ins babylonische Exil geführt wird. Und auf diesem Wege hat er den Mordechai als Barbier gedient. Das heißt also, er hat ihm die Haare geschnitten. Was bedeutet das? Also da bin ich nie dahinter gekommen. Ist das eine niedere Stellung, ein Friseur? Warum wird diese Anekdote so erzählt? Und vielleicht noch die zweite dazu, als Haman gehängt wurde, gab es eine Wette zwischen den Bäumen, wer sich dafür hergeben sollte, dass er daran gehängt wurde. Und keiner dieser Bäume wollte das und es blieb letztlich am Dornenstrauch hängen. Das heißt also, ein größerer Stamm vom Dornenstrauch, der wurde dann genommen als Galgen für den Haman.
Das spiegelt sicher die Erzählung in Richter, die Fabel von den Bäumen wider. Da war es, das ist Richter 9, glaube ich. wo Avimelech sich zum König aufschwingt und alle seine Brüder töten lässt. Und dann der einzige Überlebende, Jotham, sich auf einen Berg bei Sichem setzt und dann die Fabel von den Bäumen, die einen König wählen wollen, erzählt. Und dann sowohl der Weinstock als auch der Feigenbaum, als auch, wer war der dritte, auch noch ein der Olivenbaum lehnen ab, weil sie eben ihre guten Früchte, die den Menschen zugutekommen, dem Herrschen über die Bäume vorziehen, und dann bleibt eben nur der Dornstrauch übrig, und der nimmt das dann dankend an, über sie zu herrschen. Und es klingt dann natürlich ironisch, wenn es heißt, und ihr könnt euch in meinem Schatten Schutz finden. Wie viel Schatten hat schon ein Dornbusch? Also
Ach
das
ja.
geht sicher auf dieses Modell zurück. Man kann sich natürlich fragen, warum die Bäume das nicht wollen, wenn ja eigentlich nach der Darstellung des Esther-Buches es ja richtig war, dass Haman gehängt wurde. Ja, aber vielleicht kommen wir noch dazu, wenn wir uns mit dem Teil des Buches befassen. Die Anekdote von dem Barbier ist mir im Moment nicht gegenwärtig, dass ich sie schon mal gehört habe. Ich würde schon vermuten, also der Barbier ist eine Art Dienstpersonal, und wahrscheinlich steckt da der Gedanke hinter, dass sich das dann nachher umkehrt, dass Haman, der Diener Mordechais war, jetzt zu großem Ruhm kommt, und vielleicht Mordechai, der weiß, wo Haman herkommt, und sagen kann: Du warst ja mal mein Diener, wieso soll ich mich jetzt vor dir niederwerfen? Das wäre eine
Ja,
Möglichkeit, das zu deuten. Ja, dann sehen wir uns mal an, was Josephus, der eben der Erste ist, der die Linie mit Amalek weiterverfolgt, dazu sagt. Also bei Josephus kommt das ja vor, weil er eben in jüdische Altertümer die Geschichte des jüdischen Volkes erzählt, und natürlich stützt er sich da auf die in Anführungsstrichen geschichtlichen Bücher der Bibel und erzählt die alle nach. Das hatten wir ja auch bei Josua, die dabei waren, gesehen, dass er auch da seine eigene Variante hat. Also es geht ihm sozusagen eine Nacherzählung der Bibel zum Zweck, die Geschichte des jüdischen Volkes zu schreiben. Damals war es Sitte, dass Amman dem Sohne des Amadates, einem geborenen Amalekiter, so oft er sich zum Könige begab, sowohl von den Persern als auch von den Fremden die Ehrenbezeugung erwiesen werden musste, dass man sich vor ihm niederwarf. Es war dies auf einen Befehl des Artaxerxes zurückzuführen. Mardochäus aber konnte es bei seiner Weisheit und seiner Achtung vor den Gesetzen seines Volkes nicht über sich bringen, einen Menschen also zu verehren. Amman, der sein Benehmen bemerkt hatte, erkundigte sich, woher er sei. Und da er hörte, Mardochäus sei Jude, geriet er in Zorn darüber, dass, obgleich die freien Perser ihm die Verehrung zollten, ein solcher Sklave sich dessen weigere. Um sich dafür an Mardochäus zu rächen, hielt er es für zu wenig, nur die Bestrafung dieses einen Mannes zu fordern, sondern beschloss, das ganze Volk zu vernichten. Denn er trug auch von Hause aus den Juden großen Hass nach, da das Volk der Amalekiter, dem er entstammte, von ihnen ausgerottet worden war. Und Josephus zitiert dann auch mehr oder weniger so, wie die Septuaginta es gibt, den Erlass, den Mordechai zur Rettung der Juden formuliert. Und dazu schreibt Noam Chacham, dunkle Rechnungen sind hier verborgen, unabhängig von Mordechais Verhalten, die entweder von einem genetischen Code oder einem historischen Erbe, die Haman angeboren sind, herrühren. Auch nach dieser Sicht würde man von einer Person, die nicht solches Gepäck trägt, erwarten, dass sie die Juden versteht und nicht in einen Konflikt verwickelt. Also hier könnte man sagen, dass Josephus erklärt, dass Haman Amalek oder erwähnt, dass Haman Amalekiter ist, soll seinen großen Rachebedarf irgendwo erklären. Ja, dann in der rabbinischen Tradition finden wir das auch schon sehr selbstverständlich. Der aramäische Targum, die aramäische Übersetzung von Esther 3.1 macht die Anspielung eindeutig. Er schreibt nämlich, den Haman, den Sohn Hammedatas, der vom Samen Agags, also er ist nicht nur der Agagiter, sondern wirklich jetzt vom Samen Agags und noch ausdrücklich hinzugefügt, des Sohnes Amaleks ist. Damit ist die Beziehung eindeutig gemacht. Und wenn in Esther 9,16 von den Toten in Susa erwähnt wird, von den Menschen, die die Juden töten, heißt es im hebräischen Text einfach nur, und töteten 75.000 von ihren Hassern, und der Targum übersetzt statt von ihren Hassern vom Haus Amalek. Und im Traktat Megillah im babylonischen Talmud finden wir dann auch die Aussage, die Gemeinschaft Israels sagte, was tat mir der Jemini an? Also Jemini ist eben ein Benjamiter dann, wie es ja auch Mordechai ist, und auch Saul war ja aus dem Stamm Benjamin. Was tat mir der Jemini an, dass Saul Agag nicht tötete und von ihm wurde Haman geboren, der Israel Kummer zufügt? Und es gibt dann später in den mystischen Texten, wird diese Tradition noch genauer erklärt, nämlich auch in einem Text von Rabbi Chaim Vital, der eigentlich die Mystik des Ari, des Rabbi Yitzhak Luria in Tzfat aufgeschrieben hat. Und er schreibt eben, um genauer zu erklären, wie es dazu kam, dass Agag noch Kinder gezeugt hat, eben gerade, dass es die Nacht war, die er noch überlebt hat, die Nacht zwischen dem Verschonen durch Saul und der Tötung durch Samuel, dass er gerade in dieser Nacht noch mit einer Magd geschlafen hat, die dann schwanger wurde und aus deren Nachkommen kommt Haman. Und das ist eigentlich ja, ich glaube, eine Tradition, die viele heute auch so im Kopf haben. Und damit wird natürlich die Auseinandersetzung zwischen Mordechai und Haman zu einer Neuauflage des Kampfes Sauls gegen Amalek. Und so schreibt es auch Jonathan Grossmann in seinem Kommentar zu Esther. Jedenfalls kämpft Mordechai, der zu den Nachkommen von Kisch, Erinnerung an den Vater Sauls, gehört, im Buch gegen Haman, den Agagiter, Erinnerung an den König Amaleks. Damit wird der im Buch beschriebene Kampf zu einem zweiten Akt in einem alten historischen Kampf. Und damit fällt Amalek wieder in die Hände des Stammes Benjamin. Es ist darauf zu achten, dass dieser Kampf im Buch nicht ausdrücklich erwähnt wird. Die Bezeichnung Amalek erscheint im Buch nicht ein einziges Mal. Aber in Übereinstimmung mit der Technik der verborgenen Schreibweise der Botschaften des Buches genügen auch für diesen Gedanken leichte Anspielungen. Und man kann eben wirklich über das ganze Buch verteilt viele sprachliche Ähnlichkeiten zwischen dem Handeln Esthers und Mordechais an Haman, als es eine Korrektur des Handelns Sauls an den Amalekitern sehen. Wir haben, als Saul im 1. Samuel-Buch eingeführt wird, heißt es, es war ein Mann von Benjamin, mit Namen Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zrors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Aphias, des Sohnes eines Jemini, ein tüchtiger Mann. Und Mordechai wird eben vorgestellt, es war ein jüdischer Mann in der Festung Susa, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, ein Jemini. Also wir haben Kisch, den Vater Sauls, erwähnt und eben auch den Ausdruck Jemini für jemanden aus dem Stamm Benjamin. Dann haben wir, nachdem Saul von Samuel verkündet wurde, dass er König werden will und Saul zu Hause nach seiner Familie kommt, dass er seinem Onkel Abner das nicht sagt. Aber was Samuel von dem Königtum gesagt hatte, sagte er ihm nicht. Und ähnlich hören wir von Esther, die ja auch als Nichte Mordechais auch aus dem Stamm Benjamin sein muss. Und Esther sagte nichts von ihrer Herkunft und von ihrem Volk. Dann noch eine eindeutigere parallele Formulierung, weil sie, glaube ich, sonst nirgendwo in der Bibel nochmal vorkommt, dass Samuel eben aufgrund der nicht vollständigen Vernichtung der Amalekiter zu Saul sagt, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Und über Vashti wird gesagt, und der Nachfolgerin Esther, dass Vashti nicht mehr vor den König Achaschwerosch kommen dürfe und der König ihre königliche Würde einer anderen geben solle, die besser ist als sie. Dann haben wir noch, als Saul ja schon verworfen ist und von einem bösen Geist heimgesucht wird, dass wenn David von ihm spielt, vor ihm Harfe spielt, es ihm Erleichterung verschafft, so wie es dann eben heißt, so fand Saul Erleichterung und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Und so heißt es eben, als Mordechai Esther auffordert, etwas zu tun, um die Juden zu retten, denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird Erleichterung und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Das ist etwas, was man in den meisten Übersetzungen, also weder in der Luther-Übersetzung noch in der Einheitsübersetzung, so nicht nachvollziehen kann. Aber es handelt sich im Hebräischen in beiden Versen um dasselbe Wort der Erleichterung. Dann haben wir noch inhaltlich eben das, in 1 Samuel 15 betont wird, dass Saul und das Volk Beute von Amalek nehmen, eben auch gerade den besten Teil der Beute als Gabe für Gott aufheben wollen, obwohl ihnen ja Verbot angeordnet worden war, alles zu vernichten. Und bei dem Kampf der Juden gegen ihre Feinde im Esther-Buch ausdrücklich gesagt wird, dass sie keine Beute nehmen.
Von Gletschern abhängig.
Und dann haben wir noch am Ende von 1 Samuel 15, dass Samuel Agag einen Tag nach dem Kampf Sauls gegen die Amalekiter tötet. Und bei dem Kampf der Juden gegen ihre Hasser, dass nach dem ersten Tag des Kampfes Esther den König um einen weiteren Kampftag für die Juden in Shushan bittet.
Das ist ein ganz dramatischer Prozess.
Und nicht nur Gorilla.
Und wir haben hier gerade
ebenso das Wasser.
Angelika, ich glaube, du bist noch nicht stumm geschaltet und von daher hören wir, glaube ich, dann, ja, jetzt ist okay. Dazu kommen in eine ähnliche Richtung gehen auch einige Midrashim, die auf die Frage antworten, warum Mordechai sich weigerte, vor Haman niederzufallen. Denn also man kann natürlich sofort dran denken, dass man sozusagen als toratreuer Jude sich vor niemandem außer als vor Gott, also vor Gott niederwerfen darf. Wir haben im Buch Daniel die Weigerung, sich vor Götzenbildern niederzuwerfen. Aber eigentlich ist in bestimmten Situationen, dass sich Niederwerfen vor Höhergestellten kein Problem. Wir hören es von Abraham, als er in Hebron die Grabhöhle für Sarah kaufen will, da wirft er sich vor den Hethitern nieder. Und was die Midrashim eben hier aufgreifen, ist, dass sich ja Jakob, als er sich mit seinem Bruder Esau versöhnt, siebenmal zur Erde niederwirft. Und dazu heißt es eben in dem Midrash Agadat Esther, sie, also die Juden oder die Menschen, die ihn umstehen, die ihn eigentlich dazu bringen wollen, dass er sich ja niederwirft, sie sagten zu ihm, haben wir nicht gefunden, dass sich deine Väter vor seinen Vätern niedergeworfen haben? Denn Amalek ist ja nach der Genealogie, nach der Nachkommen Esaus in Genesis 36 ein Enkel Esaus von der Nebenfrau Timna, seines ältesten Sohnes. Also haben wir nicht gefunden, dass sich deine Väter vor seinen Vätern niedergeworfen haben, wie es heißt, und er, Jakob, warf sich siebenmal zur Erde nieder. Er, Mordechai, sagte zu ihnen, mein Vater Benjamin war im Bauch seiner Mutter, er war ja noch nicht geboren, und hat sich nicht niedergeworfen. Und so wie mein Vater sich nicht niedergekniet ist, werde auch ich nicht niederknien. Und so ähnlich heißt es auch im Midrash Esther Rabba. Sie sagten, warum übertrittst du das Gebot des Königs? Er sagte zu ihnen, Ich bin der Nachbar des Heiligen, gepriesen sei er, wie es heißt in dem Segen für Benjamin in Deuteronomium 33. Und zwischen seinen Schultern wohnt er. Dieser Vers wird dann wirklich daraufhin ausgelegt, dass der Tempel eben in Jerusalem, das ja teilweise Benjamin und teilweise Juda gehörte, gebaut worden ist. Und es steht sich für den Nachbarn des Königs nicht an, dass er sich vor Fleisch und Blut niederwerfe. Da sagte Haman zu ihnen, sagt ihm, hat sich nicht sein Großvater vor meinem Großvater niedergeworfen? Er antwortete ihnen, Benjamin war noch nicht geboren. Ja, so kann man also auch durch einen textlichen Vergleich es eigentlich relativ plausibel machen, dass wohl schon der Verfasser des Esther-Buches an den Bezug zwischen Haman und Amalek gedacht hat. Ja, Nachfragen, Anmerkungen dazu? Herr Müller?
Obwohl ich auch eine andere Version kenne. Und zwar soll der Haman ein Symbol seines Gottes, also Marduk, um den Hals getragen haben. Und davor hat sich Mordechai nicht verbeugt oder niedergeworfen.
Ja, da sehen wir gleich noch einen ähnlichen Midrasch zu.
Ja, ja. Ich habe aber noch eine Übersetzungsfrage, Frau Tamar. Und zwar ist es das Vers 3,8.
Ja.
In 3,8 steht, Yeshno am Echad und dann und so weiter. Ja, da gibt es eine Übersetzung, die also sagt, Yeshno, er schläft. Also Gott schläft.
Das ist dann natürlich eine interpretierende Übersetzung. Also vom Wortsinn ist klar, es gibt ein Volk, das verstreut ist. Natürlich ist die Wurzel des Verbes schlafen, Yashan, da drin. Und muss ich mir mal aufschreiben, wenn wir uns in der einen Sitzung mit den Nicht-Erwähnen Gottes befassen, ob ich da noch was zu finden als Auslegung. Das könnte interessant sein.
Weil vom Wort her könnte es ja ohne weiteres er schläft heißen.
Ja, die Endung mit dem Waff wäre noch ein Stück schwierig, aber bei solchen homiletischen Auslegungen stört das nicht. Also ich gehe der Sache nochmal nach,
ja, okay.
Weil das klingt schon auch sehr spannend. Ja, ansonsten noch. Sieht auch im Moment noch nicht so aus. Ja, also damit haben wir also schon einen viel größeren Zusammenhang des Geschehens und ja, irgendwie auch eine Erklärung, warum dieser Hass des Haman so stark ausbricht. Aber im Grunde genommen, das Ganze geht noch viel weiter zurück, zumindest in einem Teil der jüdischen Tradition. Auch damit zusammenhängt, dass Amalek oft als die Verkörperung des Bösen gesehen wird. Und hier habe ich einen Artikel von Uriel Etam gewählt, der die Paradieserzählung als Schlüssel zum Verständnis der Megillah, also des Esther-Buches, sieht. Und zwar kommt das durch ein Wort im Talmud. Damit beginnt er. Die Sicht der Paradieserzählung und der Sünde des ersten Menschen als Schlüssel zum Verständnis der Megillah hat ihren Ursprung in den Worten unserer weisen, seligen Angedenkens. Woher lernen wir, dass Haman in der Tora vorkommt? Die gleiche Frage wird übrigens auch wegen über Esther gestellt werden, wo es dann mit dem Vers aus dem Deuteronomium, dass Gott sein Angesicht verbirgt, Hester, hat das, da werden wir auch noch drauf kommen. Und natürlich steht auch so ein bisschen im Hintergrund, wenn man eine Andeutung in der Tora findet, eine Legitimierung des Buches zu finden. Wir werden noch sehen, dass es durchaus auch umstritten war, ob Esther in den Kanon kommen kann. Und da ist eben so ein Anhaltspunkt auch ganz wichtig. Ja, was ist der Vers aus der Tora, in dem man Haman findet? Der Vers in Genesis 3,11. Hast du von dem Baum, von dem ich dir verboten habe, zu essen gegessen? Denn diese Formulierung, hast du von dem Baum, heißt auf Hebräisch ha min ha etz. Und da haben wir eben die ersten drei Konsonanten ha, m und n, die den Namen Haman ergeben. Das ist natürlich mit viel sozusagen, da kann nur jemand drauf kommen, der schon weiß, dass er damit was weitermachen will. Denn vermutlich würden sich auch noch in anderen Bibelversen die Kombination dieser drei Buchstaben finden lassen. Und von daher ist natürlich klar, dass man gerade die Szene eben mit der Verführung durch die Schlange und das Essen der Frucht, dass das eine besondere Bedeutung hat. Und was wir jetzt hier von Uri Letam hören werden, zeigt eigentlich, wie dann auch gerade die jüdische Mystik mit diesem Vers und mit Haman in diesem Kontext umgegangen ist. Und ich habe jetzt hier den ersten Teil seines Artikels, wo er sich mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und dem Baum des Lebens befasst, weggelassen, weil uns das zu weit von dem Thema abgeführt hätte. Aber er gibt ja selber die Zusammenfassung, was er bisher geschrieben hat. Wir haben oben gesehen, dass die Wirklichkeit zwei Stufen hat. Die oberste Stufe ist die Stufe des Baums des Lebens. Eine Welt, die ganz und gar gut ist, in der das Böse als handelnde Kraft und auch als Begriff nicht gegenwärtig ist. Die Stufe nach der Sünde, also nach dem Essen der Frucht, ist die Stufe des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse. Eine Welt, in der das Gute und das Böse wirkende und anziehende Kräfte sind. Und der Mensch muss zwischen ihnen unterscheiden und die Taten aufgrund dieser Unterscheidung durchführen, in der Wahl des Guten und der Vernichtung des Bösen. Die Megillah offenbart sich überraschenderweise als ein Geschehen vor demselben geistigen Hintergrund. Eine Betrachtung der Megillah durch die Begriffe des Bösen und des Guten hindurch erzeugt eine klare Zweiteilung. Im ersten Teil der Megillah erscheint das Wort Böse überhaupt nicht. Demgegenüber ist sie voll von dem Wort Gut und seinen Ableitungen. 1,10, als der König guter Dinge war vom Wein. 1,12, denn sie, Vashti, war guten Aussehens. 1,19 bis 21, wenn es dem König gut erscheint und ihr Königtum gebe der König einer anderen, die besser ist als sie, im Hebräischen ist das wirklich auch genau dieselbe Wortwurzel, anders als im Deutschen, die Sache war gut in den Augen des Königs. 2,2 bis 4, dass sie alle gut aussehenden Jungfrauen zusammenbringen und das Mädchen, das in den Augen des Königs gut ist. Und die Sache war gut in den Augen des Königs. 2,7, und das Mädchen, also Esther, war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. 2,9, und das Mädchen war gut in seinen Augen und fand Gunst bei ihm, dem Eunuchen, der für die Frauen zuständig ist, an den besten Ort im Frauenhaus. 3,9 bis 11, wenn es dem König gut erscheint, dass du mit dem Volk
Ich höre auch nichts. Können Sie mich hören? Okay, dann Tama, wir hören dich nicht. Jetzt ist Tama ganz weg. Schauen wir mal. Müssen wir einen Moment warten. Ja, die Tamar Abraham ist ganz aus dem Video raus. Das ist seltsam. Ich gucke mal, ob ich sie anders erreiche über das Handy. Hallo Tama, wie geht's? Ich schicke dir eine Einladung nochmal. Warte mal, ich gucke, was deine ist. Das weiß ich nicht. Über WhatsApp ist ein bisschen kompliziert. Ich schicke dir einfach eine E-Mail. Die Tama ist irgendwie rausgeflogen aus dem System und wir schauen mal, dass wir es jetzt zurückholen können.
Oh.
Ah, super.
Jetzt geht's wieder. Wollen wir hoffen, dass es dabei bleibt. Keine Ahnung, mein Internet hat sich geweigert, den Link zum WebEx nochmal aufzumachen.
Hat jetzt der neue Link von mir funktioniert?
Bitte?
Bist du jetzt über den neuen Link von mir rein?
Ja, aber die Einladung, die kam ja irgendwie jetzt direkt und das hat funktioniert.
Okay, super.
Ja, wie weit haben Sie mich noch gehört? Ich war dabei, die ganzen Zitate aus Esther vorzulesen. Ja, ich glaube, ich war gekommen, glaube ich, bis Kapitel 3. Ich mache jetzt einfach mal mit Kapitel 5, 4 bis 8 weiter. Wenn es dem König gut erscheint, so komme der König heute mit Haman zum Weinmahl. Wenn ich Gnade gefunden habe in den Augen des Königs und wenn es dem König gut erscheint, so komme der König mit Haman zu dem Weinmahl. Und einen Vers später heißt es dann, da ging Haman an diesem Tage hinaus, fröhlich und guten Mutes. Und schließlich noch in 5,14, und die Sache war gut vor Haman und er richtete den Pfahl oder den Baum, an dem er Mordechai aufhängen will. Ja, das sind also die Kapitel, in denen nur das Wort gut vorkommt. An einer bestimmten Stelle des Handlungsablaufs ereignet sich ein Umbruch in der Welt der Begriffe. Und von da an werden die Begriffe des Guten und des Bösen nebeneinander benutzt. Dann heißt es nämlich in Kapitel 7, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es dem König gut erscheint, so, also die Bitte Esthers, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Als der König eben fragt, wer denn ihrem Volk ans Leben gehen will, antwortet sie, ein unterdrückerischer und feindlicher Mann, dieser böse Haman. Und im folgenden Vers heißt es dann, denn er, Haman, sah, dass das Böse von Seiten des Königs über ihn beschlossen war. Dann wird eben auch der Pfahl, den er für Mordechai aufgestellt hat, erwähnt, für Mordechai, der gut über den König gesprochen hatte. Dann geht es in Kapitel 8 weiter, dass er zunichte mache das Böse Hamans des Agagiters. Wenn es dem König gut erscheint und ich Gnade gefunden habe vor ihm und die Sache vor dem König recht erscheint und ich gut in seinen Augen bin, Denn wie kann ich dem Bösen zusehen, das mein Volk treffen würde? So schreibt nun ihr wegen der Juden, wie es gut ist in euren Augen. In Kapitel 9, um die Hand zu erheben gegen die, die ihnen Böses wollen. 9,13, wenn es dem König gut erscheint, so lasse er auch morgen die Juden in Susa tun. 9,19, zum Tag der Freude und des Weinmahles zu einem guten Tag, also der Feiertag von Purim werden soll. 9,22, als den Monat, in dem sich ihr Schmerz in Freude und ihr Leid in einen guten Tag verwandelt hat. 9,25, dass die bösen Anschläge, die Haman gegen die Juden erdacht hatte, auf seinen Kopf zurückfallen sollten. 10,3, Mordechai ist damit gemeint, der für sein Volk Gutes suchte und Frieden für sein ganzes Geschlecht. Ja, also nachdem wir im ersten Teil nur das Wort gut und im zweiten Teil sowohl gut als auch böse finden, kommen jetzt die Folgerungen daraus. Der erste Teil der Megillah ist charakterisiert durch die Abschaffung des Unterschieds zwischen Gut und Böse, was darin zum Ausdruck kommt, dass kein einziges Phänomen als böse beschrieben wird. Der häufige Gebrauch des Wortes Gut und seiner Ableitungen erzeugt den Eindruck, dass hier eine Welt beschrieben wird, in der es keinerlei Böses gibt. Eine Welt, die ganz und gar gut ist. Es ist klar, dass die anderen Grundlagen zu Beginn der Megillah diesen Eindruck, der durch die Vielzahl der Aussagen über das Gute in ihr erweckt werden könnte, vollständig widerlegen, indem sie eine verdorbene Wirklichkeit, die von Trieben äußerer Schönheit, Stolz, Zorn, Trunkenheit, Bosheit und Herrschsucht geleitet wird, darstellen. Diese Phänomene stellen die Tatsache heraus, dass auch die vielen Aussagen über das Gute, die in diesem Teil der Megillah erscheinen, sich in Wahrheit auf Böses beziehen, wie sich im weiteren Verlauf herausstellen wird. Dies bedeutet, dass die Wirklichkeit in Shushan, deren zentrale Helden Haman und Ahasverosh sind, tatsächlich frei von Erkenntnis ist. Aber anstatt, dass die Annullierung der Erkenntnis die Welt über die Erkenntnis heraushebt, versenkt sie sie unter die Erkenntnis, in ein Böses, das Gut genannt wird, im Mund derer, die keine Unterscheidung zwischen Gut und Böse mehr haben und die nur ihre niedrige Seite in der Führung ihres Lebens und des Lebens ihres Königreiches leitet. Es ist zwischen zwei Erscheinungsformen des Verlustes der Erkenntnis von Gut und Böse zu unterscheiden, deren eine sich bei Achashverosh und deren andere sich bei Haman widerspiegelt. Dass nur mit dem vom fleischlichen Auge beherrschten Sinn, des Sehens gemessene Gute bezeichnet die äußere Betrachtungsweise Achashveroshs, die in Shushan herrschende Betrachtungsweise ist. Eine Betrachtungsweise, die jede Möglichkeit einer wirklichen Beurteilung von Gut und Böse nach dem wahren inneren Gehalt der Dinge verwischt. Die wesentliche Ursache für diese Befreiung von der Beurteilung ist der Wein. Das Wort Gut selbst erscheint in der Megillah zum ersten Mal als ein Produkt des Weins, im Rahmen des Geschehens, das das Königreich unter Esthers Herrschaft brachte. Am siebten Tag, als der König guter Dinge war vom Wein, sagte er, die Königin Vashti herzubringen. Anders ist die Bedeutung der Ausdrücke des Guten, die um die Gestalt Hamans erscheinen. Kein Verwischen von Gut und Böse aus einem äußeren Sehen, sondern die Umkehr des Guten und des Bösen, die Erscheinung des Gipfels der Bosheit unter der Tarnung der Bezeichnung Gut. So hetzt Haman Achashverosh zur Vernichtung des jüdischen Volkes auf. Wenn es dem König gut erscheint, werde geschrieben, sie in den Untergang zu bringen, und bekommt die Kontrolle über die Messlatte des Guten. Und der König sagte zu Haman, das Geld sei dir gegeben und das Volk, dass du mit ihm tust, was gut in deinen Augen ist. In der Umkehrung von Gut und Böse setzt Haman das Verhalten der Schlange im Garten Eden fort. Unsere weisen seligen Angedenkens haben die Verbindung zwischen der Schlange und Haman aufgezeigt. Und zwar ist es im Midrash zu Numeri, wo die Opfer der Fürsten bei der Einweihung des Stiftszeltes beschrieben werden. Und da heißt es unter anderem 70 Schekel nach dem heiligen Schekel. Eine andere Auslegung, warum 70? Dafür, dass es vom Beginn des Buches Genesis bis zur Verfluchung der Schlange 70 Verse sind. Rabbi Pinchas sagte, zwei Feinde wurden nicht eher verflucht, als bis 70 Verse über sie beendet wurden. Die Schlange und der Bösewicht Haman. Die Schlange von im Anfang bis verflucht bist du von allen Tieren, sind es 70 Verse. Haman, von nach diesen Dingen machte der König Haman groß, bis und Haman wurde gehängt, sind es 70 Verse. In der Mystik und dem Denken, das sich von ihr nährt, wird dies weiter erklärt. Und daher will die Macht Amaleks Israel verdrängen und ganz und gar beseitigen. Und auf diese Umkehrung weist der Name Amalek, den ich jetzt ein bisschen korrekter mit den hebräischen Konsonanten geschrieben habe, hin. Denn wir haben bereits gesagt, dass Israel Jeschun, von der Wurzel Yashar, gerade genannt wird. Das kommt zum Beispiel im Lied in Deuteronomium 32 vor. Während Amalek das Gegenteil davon ist. Er ist gekrümmt, Meukal. Die Reihenfolge der Konsonanten, sozusagen, die kann man beliebig umdrehen, aber es kommen eben die Konsonanten alle vor. Denn er ist die gekrümmte Schlange, wie sie eben, die Nachash Akalaton, wie sie in Jesaja genannt wird. Und daher ist er ihr vollkommenes Gegenteil. Und daher ist Haman der Bedränger der Juden. So der wichtige Mystiker der Maharal von Prag. Die erste Aussage der Schlange hat Gott gesagt, esst von keinem Baum des Gartens, ist in vollständiger Umkehrung der Anordnung des Heiligen, gepriesen sei er, formuliert. Von jedem Baum des Gartens iss, ja iss. Ihre zweite Aussage, nicht sterben werdet ihr, ist die Umkehrung der Drohung, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, wirst du sterben, ja sterben. Gegen die Worte des Heiligen gepriesen sei er, dass das Essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse die größte Gefahr für den Menschen ist, das zum Tod führt, verspricht die Schlange, dass aus diesem Essen der große Vorzug des Menschen erwachsen wird. Und eure Augen werden euch aufgehen und ihr werdet wie Gott sein, Erkennende des Guten und Bösen. Aber im Gegensatz zu ihren Worten wird dem Menschen infolge des Essens gerade seine Niedrigkeit und Nacktheit klar, die bei ihm Scham erweckt. Die Umkehr des Guten und des Bösen, die gleichzeitig auch Lüge und Verleumdung ist, ist der Blick, der die Schlange und Haman charakterisiert. Diese beiden Phasen, die Verwischung von Gut und Böse und in deren Folge die Umkehr von Gut und Böse, werden im Buch der Sprüche dem Wirken des Weins zugeschrieben, der, wie wir sahen, in der Megillah die Hauptursache für den Verlust der Erkenntnis darstellt. In der ersten Phase führt der Wein zum Nichtunterscheiden von Gut und Böse, zu einem gleichwertigen Blick auf alle Phänomene. Sieh den Wein nicht an, wie er rot ist und wie er ins Glas gegeben wird, gerade geht er hinein. In der zweiten Phase führt der Wein zur Umkehr der Werte, dazu, dass man sich dem Bösen gegenüber verhält, als sei es gut. Ein Phänomen, das, wie oben gesagt, seinen Ausdruck im Wesen der Schlange findet und ihr daher auch im Buch der Sprüche zugeschrieben wird. Am Ende wird er beißen wie eine Schlange, wie eine Viper spritzen. Deine Augen werden Befremdliches sehen, dein Herz wird Umgekehrtes sprechen. Und beim nächsten Mal werden wir dann sehen, wie diese Umkehrung, dass dann im zweiten Teil der Megillah, ja, Gut und Böse auftauchen, wie das geschieht und wie das auch mit der Person Esthers verbunden ist. Frau Fichtbauer.
Ich hätte eine Frage, eine philologische. Zunächst einmal, ob diese Ausdrücke gut, gut, gut im Hebräischen immer auch so genannt werden, guter Dinge vom Wein, gutes Aussehen, gut erscheinen, gut aussehende Jungfrau, gutes Aussehen, gut in seinen Augen, was gut ist in deinen Augen für das Volk. Also das sind eigentlich Synonyme oder Begriffe. Also gut beim Wein, dann ist man fröhlich, gutes Aussehen, dann ist man schön. Dann tu, was gut ist, nämlich richtig ist. Also hier werden ethische und ästhetische Kriterien nach meinem Dafürhalten durcheinander geworfen. Also das kann ich nicht so recht nachvollziehen. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es immer dann auch das Wort gut ist. So, und dann dieser Uriel Eitam, ja, wie er argumentiert, er vermischt immer die Seinsebene, die ontologische Ebene und die Erkenntnisebene. Das geht immer, es geht immer so hin und her. Gut gibt es, also real, Böses gibt es real, aber es gibt die Erkenntnis über das Böse und das Gute. Und das geht hier wirklich nach meinem Dafürhalten wild durcheinander. Jede Möglichkeit einer wirklichen Beurteilung von Böse nach dem wahren inneren Gehalt der Dinge. Und dann sagt er, Adam und Eva dann erkannt, aber es wurde ihnen ja vorher gesagt, ihr esst nicht von diesem Baum, aber ihr werdet dann sein wie Gott. Und zwar, Gott zu sein heißt erkennen, Böses und Gutes zu unterscheiden. Also das, ich war ja nicht bei ihrer Anfangsbesprechung dabei, also bei Genesis. Das ist eine Frage, die mich also eigentlich grundsätzlich umtreibt. Es geht aber um Erkennen des Guten und Bösen, Beurteilen von Gut und Böse. Ist es das, was das Wesentliche ist? Oder gibt es das Böse und das Gute an sich? Und dann sagt er, weil er ja dieses Esther-Buch ja auch in der Tora letztlich verorten möchte, also dieses mit der Schlange, und die ist gekrümmt, aber Israel ist aufrecht, nicht gekrümmt, gerade, genau das Gegenteil. Also ich habe da so ganz viele ziemlich durcheinander wirbelnde Fragen hierzu. Und Erkennen des Guten und Bösen, da wird dem Menschen seine Niedrigkeit und seine Nacktheit klar. Das ist doch wunderbar. Das ist ja die Erkenntnis, dass er erkennt, was bin ich eigentlich für ein armer Wicht, nämlich in meiner Niedrigkeit und Nacktheit. Aber im Gegensatz zu ihren Worten wird dem Menschen gerade klar, und die Umkehr des Guten und Bösen, die gleicht sich auch Lüge, ist der Blick, der die Schlange und Hammer charakterisiert. Also für mich geht das alles ziemlich durcheinander. Ja, zu meiner Frage natürlich auch, ja.
Ja, also das Erste ist einfach, die Sache mit dem Guten ist einfacher zu lösen. Es ist also im Hebräischen wirklich immer dasselbe Wort. Und es wird auch, also doch auch im modernen Hebräischen ist es noch auf jeden Fall, in der Bibel ist es eindeutig, dass Gut auch die Bedeutung schön haben kann. Das wird auch oft interpretiert, so heißt es ja auch in Exodus 2, als die Geburt des Mose berichtet wird. Da heißt es ja, und sie sah, dass das Kind gut war und will es eben deswegen am Leben erhalten. Und das muss man wohl auch im Sinne von schön verstehen, auch gar keine ethische Qualität. Also das ist durchaus ein Wort, das natürlich ganz klar auch eine ethische Bedeutung sicher auch in Genesis 3 hat, aber es kann auch ein gutes, schönes Aussehen durchaus meinen. Und das ermöglicht auch eben diesen Gebrauch im Esther-Buch, wo ja wirklich, besonders im ersten Teil, das Wort gut wirklich mehr für äußere Dinge gebracht wird. Und das zeigt eben auch die ganze Problematik. Aber ich denke, das so zu analysieren ist gerechtfertigt, weil es eben wirklich dasselbe Wort jedes Mal ist. Und man sich dann eben fragen kann, wann ist gut wirklich etwas was nur von außen gesehen wird. Und das ist ja so ein bisschen auch die Täuschung, vielleicht der auch Achashverosh so unterliegt, dass er Dinge nur von außen sieht und nicht in ihrem tieferen Gehalt. Und in dem Moment, wo dann der Gegensatz Böse dazukommt, da wird das Wort dann eher auch in einer ethischen Bedeutung benutzt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Kennmerkmal, dass, wenn es alleine benutzt wird, es eben auch schön bedeuten kann und in dem Moment, wo es mit Böse zusammenkommt, eigentlich klar wird, dass es eine ethische Qualität ist. Ja, diese ganze Geschichte mit der Schlange und Haman ist natürlich enorm kompliziert. Da ist ein riesiges Gebäude jüdischer Mystik drauf aufgebaut. Und das sind nicht einmal alles Sachen, die auch für mich so einfach zu verstehen sind. Und ich hoffe so ein bisschen, dass wir zumindest einen kleinen Eindruck davon bekommen können. Ich denke, was wir eben als sozusagen altes, als Faktum, das die rabbinische Tradition schon hat, dass sie eben Haman in dem Vers hast du von dem Baum, von dem ich dir verboten habe zu essen, gegessen, hineinliest. Also da, auch wenn die Rabbinen es nicht eindeutig aussprechen, kommt irgendwo was zum Ausdruck, dass das Böse, das sich an Haman zeigt, etwas mit der Szene von der Schlange und dem Essen der Frucht im Paradies zu tun hat. Und das soll eigentlich hier jetzt weiter ausgedehnt werden. Und damit haben wir etwas, was eigentlich noch über den Kampf gegen Amalek hinausgeht, beziehungsweise in der Linie liegt Amalek als die Verkörperung des Bösen und damit auch eine Verkörperung der Paradiesschlange zu sehen. Und dem entspricht vielleicht ein bisschen, was wir am Anfang der Septuaginta gesehen haben, der Traum, der dargestellt wird. Die beiden Drachen, die gegeneinander kämpfen, das lässt ja auch den Eindruck entstehen, dass es hier nicht um eine persönliche Auseinandersetzung zwischen Haman und Mordechai geht, sondern und auch nicht nur um ein politisches oder zeitgebundenes Problem, sondern um ein kosmisches Problem. Also es wird auf andere Weise vielleicht auch so in der Septuaginta-Zufügung angedeutet. Worum kurz zusammenzufassen, was Eitan vorher noch über den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gesagt hat. Also er weist das auch mit Texten aus dem Deuteronomium nach, dass Gut und Leben und Böses und Tod immer miteinander gehen. Es ist eigentlich, wie es im Deuteronomium heißt, ich lege euch das Gute und das Böse und das Leben und den Tod vor. Also damit sagt er eigentlich, dass der Baum des Lebens das Gute symbolisiert und der Baum der Erkenntnis des Guten, von Gut und Böse eben etwas ist, was zum Tode führt. Und der Gedanke ist, dass ursprünglich wurde dem Menschen ja nicht verboten, vom Baum des Lebens zu essen. Das heißt nur, dass er nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen soll. Dass also, wenn der Mensch in diesem Zustand geblieben wäre, er in sich selber nichts Böses gehabt hätte. Es hätte zwar irgendwo Böses gegeben, aber der Mensch wäre davon frei gewesen und hätte von daher auch ewiges Leben haben können. Aber indem er von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, kommt er eigentlich in eine andere Seinsqualität. Und das Böse dringt auch in ihn ein. Und seitdem muss der Mensch sich dauernd zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und findet dieser dauernde Kampf statt bis am Ende der Tage. Und eigentlich ist das dann auch die Aufgabe des Menschen, eben immer mehr in die Richtung des Guten zu gehen. Und für das Volk Israel wird dann auch die Gabe der Tora als die Möglichkeit, den Weg zurück zu dem absoluten Guten zu finden, dargestellt. Und von daher ist seit dem Essen der Frucht, darf der Mensch das Böse nicht mehr verdrängen. Er muss sich klar machen, es gibt das Böse und das Böse böse und das Gute gut nennen. Und das ist genau das Problem, was im ersten Teil des Esther-Buches eben nicht geschieht, sondern dass Dinge, die, wie wir in der Darstellung ja auch in der letzten Sitzung schon eindeutig gesehen haben, die wirklich eindeutig moralisch böse sind, durch diese äußeren Darstellungen guter Dinge vom Wein sein, gut aussehen, wie es eben heißt, und wenn es gut ist in den Augen des Königs, Völlig egal, wo, dass da eben genau das Problem ist, dass der Mensch die Aufgabe, die er seit dem Essen der Frucht hat, wirklich zu unterscheiden, was gut und böse ist, dass das nicht mehr funktioniert. Ja. Und beim nächsten Mal werden wir dann hören, wie das im zweiten Teil der Megillah durch Esthers Wirken geändert wird und dass eigentlich ein Weg ist, wieder zur richtigen Erkenntnis von Gut und Böse zu kommen. Und natürlich, und da kommt dann natürlich schließlich auch die Rechtfertigung des Krieges gegen das Böse rein, was natürlich nicht ganz unproblematisch ist. Mhm. Vielleicht kann das so ein bisschen die Dinge klarer machen.
Also ich denke, Goethe hat das kürzer gefasst. Um besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Ja, da wird es ganz kurz gefasst. Jetzt aber noch eine Frage. Wenn jetzt das Purimfest so gefeiert, wenn jetzt gesagt wird, oh, der Wein, der bringt die Menschen ja völlig durcheinander. Das ist ja etwas Böses, weil sie nicht mehr unterscheiden können. Wie kann man denn dann das Fest so feiern, dass man sich also wirklich maßlos betrinkt, dass man Gut und Böse und rechts und links nicht mehr unterscheiden kann und sich dann auf dieses Pur und dieses Losfest beruft? Also das finde ich also ein bisschen...
auf die Frage ist Uriel Etam auch gekommen und er schreibt da auch einige Seiten zu und das werden wir uns dann auch ansehen, wenn wir zu dem letzten Kapitel mit der Einsetzung des Purimfestes kommen, um zu sehen, wie nachdem uns eben dauernd erklärt wird, wie schlecht der Wein ist, schließlich das Fest mit Wein gefeiert wird. Da kommen wir noch zu. Also es ist ja jetzt so eine Linie, die sich durch ein paar Sitzungen durchziehen wird. Aber ich habe es im Blick weiter. Frau Herritsch.
Das Wort Wein, das taucht ja häufiger auf als Wort, als Begriff. Und eigentlich ist meine Frage, welche Metapher bedient eigentlich der Wein?
Also zunächst mal geht es, glaube ich, wirklich darum, und es ist wirklich, der Wein kommt sehr oft vor und es sind auch wirklich, also die, ich habe das hier einmal mit Weingelage übersetzt, das hebräische Wort, das für alle diese Gastmähler benutzt wird. Da ist nicht das Wort Wein drin, aber es ist ein Wort, in dem eigentlich das Gelage, das Trinken drin steht. Es ist nicht ein etwas, wo man isst, sondern wo man trinkt. Das wird im hebräischen Wort Mishteh sehr deutlich. Und es gibt viele, die wirklich die einzelnen Gelage als die Gliederung des Estherbuches ansehen, weil eigentlich alles geschieht, während man Wein trinkt, sozusagen. Was vielleicht eine Erklärung könnte, warum auch Purim so gefeiert werden muss. Und was sicher noch dazu kommt, das hat hier, wurde ja in dem Text ein bisschen angedeutet, der Wein ist das, was die Sinne vernebelt, was einem nicht mehr die wahre Erkenntnis ermöglicht. Und da wird auch noch angeführt und in dem Artikel auch, dass Noach ja betrunken wird. Nach der Sintflut wird ja berichtet, dass Noach einen Weinberg anlegte und dann auch in seinem Rausch einschläft, auch interessanterweise nackt, entblößt da liegt und sein Sohn Cham ihn so sieht und die beiden anderen Söhne Shem und Jefet ihn zudecken und das dann auch Noach dazu bringt, seinen Sohn Cham zu verfluchen, dass er seine ihn entblößt gesehen hat. Also auch da ist dieses vom Wein trunken sein schon als etwas, was den Menschen eigentlich nicht mehr die Kontrolle über sich selbst hält, gesehen. Ich glaube, das ist so, was man in dem Sinne als die Metapher sehen kann. Das ist ja sich auch in der griechischen Mythologie, wenn wir an Dionysus, Bacchus denken, ist das ja auch, diese Orgien, auch etwas, was sehr verbreitet ist. Frau Fricke.
Ich habe mal gelesen, dass eben der Apfel im Paradies am Baum der Erkenntnis war jetzt nicht unser Apfel, kein Granatapfel, sondern sowas, Paradiesapfel geht in Art eines Stechapfels, der Alkaloide hat, die eben wie eine Droge sind, wenn man ihn isst. Und das ist dann aber später verwandelt worden, dass der Apfel im Lateinischen ja malum heißt, das Böse. Und das bezog sich dann auf die Frau. So, dass sozusagen der für uns der normale Apfel heute gemalt wird, wenn oder in der Kunst dargestellt ist als die Frucht des Baumes der Erkenntnis, aber es war vermutlich ein ganz anderer Apfel. Und das ist dann auf der Ebene des Weins auch zu verstehen. Das würde ich dann auch zu verstehen, weil es im Übermaß eben auch eine Droge ist, die die Sinne vernebelt, verändert, die Wahrnehmung verändert. Und das finde ich ganz spannend.
Ja, das mit dem Apfel auf Lateinisch malum, das ist natürlich auch nochmal eine sehr interessante Erklärung. Die jüdische Tradition hat, soweit ich es sehe, gar nicht die Tradition vom Apfel. Es gibt unterschiedliche Vorschläge, was für eine Frucht das gewesen sein kann. Und ich meine, es taucht auch mal die Weintraube auf. Da wären wir auch wieder beim Wein dann. Also okay. Auch in dem Sinne kann man dann zumindest den Wein schon in Genesis 3 angedeutet finden.
Ja, und dass sie dann, glaube ich, nicht mehr vom Baum des Lebens essen dürfen, das liegt eben daran, dass Gott dann sagt, ja, wenn sie jetzt auch noch, jetzt haben sie die Erkenntnis von Gut und Böse, und wenn sie jetzt auch noch hingehen und die Frucht des Baums des Lebens essen, dann sind sie unsterblich wie ich. Und deswegen sind sie vermutlich aus dem Paradies geflogen, dass sie eben, dass wir Menschen eben nicht gottähnlich uns aufspielen können, ja.
Ja, und Etam erklärt das auch sozusagen, dass das Leben eben dem Menschen, das ewige Leben dem Menschen gegeben war, solange er das Böse noch nicht in sich hatte.
Und ja, ganz genau.
Solange er eben auch das Böse in sich hat, muss es warten mit dem ewigen Leben, bis das alles wieder repariert ist. Und dann kann es am Ende das ewige Leben in der kommenden Welt geben.
Ja, das fand ich ganz schön an diesem Aspekt. Ja.
Herr Müller. Ja, wobei da natürlich recht interessant ist, dass sich die Tora relativ häufig auf den Baum der Erkenntnis bezieht. Die wird ja relativ oft genannt, aber der Baum des Lebens erscheint kaum noch.
Also auch der Baum, also die Erkenntnis selber wird oft genannt, aber der Baum der Erkenntnis fällt mir jetzt gar nicht mal so ein, dass das so häufig vorkommt.
Ja gut, aber die Erkenntnis ist ja auch das, was bei den Ägyptern zum Beispiel heißt, die Da'at. Und das könnte man jetzt, wenn ich will, von dem hebräischen Wort Lada'at ableiten. Und das ist wieder die Erkenntnis. Und damit auch, sagen wir im weitesten Sinne, die Weisheit.
Ja, also wie gesagt, die Erkenntnis alleine kommt natürlich sehr oft vor, aber auch das Leben, eben wie im Deuteronomium Leben und Tod, eben für das Halten oder Nichthalten der Tora gegenübergestellt wird, kommt zumindest im Deuteronomium auch recht häufig vor. Und später gibt es dann, ich meine, das kommt aus, ist aus dem Buch der Sprüche übernommen, in der jüdischen Liturgie wird ja auch bei dem Ausheben oder nicht bei dem Rückführen der Tora in den Toraschrein, wird die Tora ja auch immer als Baum des Lebens bezeichnet. Ich meine, das ist ein Zitat, das aus dem Buch der Sprüche genommen ist, wenn ich mich richte, das die Weisheit letztlich bezeichnet. Ja, also das ist sozusagen die mystische Richtung, die, schwer zu sagen, wie stark sie verbreitet ist, aber sie hat eben auch eine Menge mit dem Kampf gegen Amalek zu tun. Und von daher sind das nicht nur einfach theoretische Überlegungen, sondern eben auch die Berechtigung, gegen Haman, gegen Amalek zu kämpfen. Das werden wir noch im weiteren Verlauf sehen. Aber es gibt eben auch andere Interpretationen, wie man die Konfrontation zwischen Haman und Mordechai sehen kann. Und das ist das eine, was Herr Müller schon angedeutet hatte. Es gibt auch Midrashim, die sagen, dass der Grund war, dass Mordechai sich nicht niedergeworfen hat vor Haman, dass es hier um ein Prinzip des Götzendienstes geht. Und da heißt es in dem relativ späten Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, aber es gibt es auch noch in anderen Midrashim, zu dem Vers, und der König befahl, dass alle vor Haman die Knie beugen und niederfallen sollen. Was tat Haman? Er machte sich ein Bild, Zelem, was eben sozusagen der Fachbegriff für eine Götzendarstellung ist, an seine Kleider. Und jeder, der sich vor Haman niederwarf, warf sich vor dem Greuel nieder, den er gemacht hatte. Mordechai sah das und war nicht bereit, vor seinem abscheulichen Ding die Knie zu beugen und sich niederzuwerfen. Und woher dieser Gedanke, dass Haman sich diese Form des Götzendienstes an seine Kleider machte, in einem anderen Midrasch heißt es, dass er sich das eine Stickerei machte. Dazu schreibt ein Kommentator Abraham Saba, der unter christlicher Herrschaft einiges gelitten hat, weil er nämlich zu den Juden gehörte, die aus Spanien vertrieben wurden, dann auch aus Portugal, wo seine Kinder entführt wurden und getauft und er selbst gefoltert wurde. Also er hatte sicher keine guten Erinnerungen an Christentum. Und er schreibt hier in Bezug darauf, auf eben dieses Bild, das sich Haman an seine Kleider gemacht hat, wie die edomitischen, also die christlichen Könige, das haben wir ja schon mehrmals erwähnt, dass Edom später mit dem christlichen Rom der Kirche gleichgesetzt wird, die ihre Beamten ein scheußliches Kreuz auf ihren Kleidern tragen lassen, sodass jeder, der sie sieht, sich verneigen wird. Und das wurde dann wirklich auch zu einem halachischen Problem für Juden. Man hatte eigentlich eben kein Problem, sich hohen Würdenträgern gegenüber zu verneigen. Aber was machen wir, wenn die ein Kreuz tragen? Wir können es ja nicht vor dem Kreuz verneigen. Und da gibt es eine Menge halachischer Abhandlungen, denen man eigentlich ihre praktische Tendenz, keinen Ärger mit der Herrschaft zu bekommen, auch oft ansieht, wo man irgendwie dann doch erklären kann, dass man das unter Umständen rechtfertigen kann, damit es nicht so kommen wird, wie es mit Mordechai gekommen ist. Also das könnte auch ein realistischer Hintergrund für diese Erklärung sein, warum sich Mordechai nicht beugen wollte. Und um nochmal auf das, was wir letztes Mal zu Vashti gesagt haben, zurückzukommen, aus einer eher feministischen Sicht kann man nämlich durchaus zwischen Mordechai und Vashti in ihrem Widerstand vergleichen. Wir hatten das ja letztes Mal auch schon gesehen, dass es Unterdrückung der Frauen und Verfolgung von Juden auch Dinge sind, die zusammengehen. Und hier kann man es eben wirklich auch sprachlich sehen, dass die beiden eigentlich recht ähnlich dargestellt werden. Und das ist nochmal aus dem Artikel von Yael Shemesh, den wir letztes Mal hatten. Die Erzählung legt eine vergleichende Analogie zwischen Vashti und Mordechai, der natürlich eine positive Gestalt ist, vor. Dies sind die beiden einzigen Personen im Buch, die es wagten, das Wort des Königs abzulehnen. Vashti in ihrer Weigerung zu kommen und sich vor den feiernden Männern zu präsentieren. Und Mordechai in seiner Weigerung vor Haman, dem Günstling des Königs und dem Zweiten nach ihm, in der Hierarchie der Herrschaft niederzuknien und niederzufallen. Beide weigern sich, eine Handlung auszuführen, die sie demütigt und als Objekte darstellt, die dazu da ist, den anderen, die Subjekte, der König und Haman, zu verherrlichen und zu erheben. Beide erregen den Zorn des Subjekts, das die Weigerung als Verletzung seines Status auffasst. Gegenüber Vashti heißt es, das schäumte der König sehr und seine Zorneshitze brannte in ihm und bei Haman und Haman wurde von Zorneshitze erfüllt. Der persönliche Zorn wird in beiden Fällen zu einem politischen Ereignis. Und die Strafmaßnahmen, die ergriffen werden, richten sich nicht gegen den Verweigerer allein, sondern gegen ihn und seine Bezugsgruppe. Die Gesamtheit der Frauen im Fall von Vashti und die Gesamtheit der Juden im Fall von Mordechai. Der Strafbeschluss bekommt juristische und praktische Gültigkeit durch das Verschicken von Briefen im gesamten Königreich, die ihn öffentlich machen. Der ähnlichen Handlung gesellt sich eine fast identische Sprache zu. Und er schickte Schreiben in alle Provinzen des Königs. Gegen das Schreiben geschickt werden durch die Läufer in alle Provinzen des Königs. In jede Provinz nach ihrer Schrift und zu jedem Volk nach seiner Sprache. Gegen jede Provinz nach ihrer Schrift und jedes Volk nach seiner Sprache. Ja, man könnte vielleicht auch noch mit dem Vergleich hinzufügen, dass der Aspekt der Verachtung in Zusammenhang mit der Ausweitung der Bestrafung kommt. Das heißt, denn es wird diese Tat der Königin allen Frauen bekannt werden, sodass sie ihre Männer verachten. Aber es war ihm, Haman, verächtlich, dass er allein an Mordechai die Hand anlegen sollte. Und in beiden Fällen wird auch die Initiative zur Bestrafung als gut dargestellt, wenn es dem König gut erscheint. Ja, das wären nochmal Alternativen zu dieser Verbindung von Haman mit der Schlange. Sind da noch Anmerkungen zu? Sieht nicht. Ja, Cor. Cor?
Ja, Stummschaltung. Wegtun. Ich bin ein bisschen hängen geblieben bei das Wort Zornhitzig. Ich habe mich öfter mit das Begriff und was das den Inhalt ist. Man kann auch zornhitzig sein. Weil hier sind, du sagst, es ist politisch geworden oder stetig geschrieben. Aber diese Zornhitze ist eigentlich nicht gerecht. Es gibt auch, dass man zornhitzig ist, dass es gerecht ist. Weil ich kann selber manchmal kopfhitzig werden, sagt man auch auf Deutsch. Aber manchmal habe ich dann auch recht. Und andere sind auch mal kopfhitzig. Und dann haben sie auch recht. Und welches Unterschied ist hier? Hier ist, denke ich, von doch. Diese Zornhitzigkeit ist doch nicht gerecht, oder?
Das wäre durchaus ein Aspekt, den man hinzufügen könnte. Ich habe ja eben die Übersetzung Zorneshitze gewählt, weil das hebräische Wort Chema ist, das eben die Wurzel heiß hat. Und um da nur Zorn zu übersetzen, darum habe ich das gewählt, aber ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, aber wenn man kopfhissig ist, dann wird man auch warm. Das stimmt auch einfach.
Ja, das
stimmt auch. Also das Wort heißt
etwas aus dem Leben gegriffen ist, kann man sagen, denke ich.
Ja. Das ist mir jedenfalls aufgefallen, weil ja, ich kann auch in der Politik, ob das jetzt vor früher war oder jetzt, kann man das auch zurückfinden, dass jemand so kopfhitzig wurde, weil das eigentlich nicht gerecht war, aber was wohl dann Folgen hatte für die Politik eines Landes oder eines Königreichs oder so. Ich meine, das ist bekannt, ja, oder?
Ja.
Ja. Weil heute las ich zum Beispiel, dass man einen Vergleich macht zwischen Augustus und Trump. Was da das Gleiche war. Gut, aber das ist nur für jetzt. Aber ich habe auch andere Beispiele aus der Vergangenheit.
Entschuldigung.
Ja, das ist sicher etwas, wo das Estherbuch uns ein Beispiel gibt, wie sich Herrscher in Vergangenheit und Gegenwart nicht selten benommen haben. Ja. Herr Müller.
Ja, ich möchte noch ein Wort zur Schlange sagen. Und zwar ist es in der hebräischen Zahlenmystik, ist es so, wenn zwei Begriffe die gleichen Zahlenwert haben, dann haben sie eine ganz starke Verbindung, also eine Affinität. Und das Wort Schlange, Aschach, hat den gleichen Wert, 254, wie Maschiach, Messias. Das heißt, wenn ich das ein bisschen interpretiere darf, das eine kann ohne das andere nicht leben.
Ja.
Das heißt also, sie sind gegenseitig abhängig.
Ja, also man könnte sicher sagen, wenn es die Schlange nicht gegeben hätte, müsste es den Messias nicht geben. Und natürlich in späteren Phasen der Mystik, gerade in der Kabbalah von Sfat, und nachher noch mehr in der messianischen Bewegung von Chabtai Zvi, kommt ja wirklich der Gedanke, der Messias muss bis in die Tiefen des Bösen hinabsteigen, um die Erlösung bringen zu können. Damit haben dann ja auch die Anhänger von Chabtai Zvi gerechtfertigt, ihn weiter für den Messias zu halten, auch nachdem er zum Islam konvertiert war.
Der Messias wäre ohne die Schlange gar nicht existent.
Ja, was würden wir ohne die Schlange machen? Man hätte ein friedliches Leben gehabt, aber es hätte keine Geschichte, es hätte gar nichts gegeben, sozusagen.
Jetzt verbindet man die Schlange immer mit den Frauen.
Ja, das.
Man sagt ist niemals zu einem ein Mann, du böse Schlange.
Von Genesis 3 eben die Frage, wieso eben die Frau sich verführen lässt und nicht der Mann, da müsste man eine ganz eigene Einheit zu machen. Ja, Frau Fichtbauer, Sie hatten sich noch gemeldet. Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, ich fand das hier auch so interessant. Also das Volk der Gerechten, der Aufrechten, die wirklich aufrecht sind, während die Schlange sich ja dann krümmt, ne? Und dann gerecht und aufrecht und recht und richtig, das ist ja wirklich ein Bedeutungsfeld, ein Komplex. Ja, wollte ich nur darauf hinweisen, jetzt vielleicht.
Ja, funktioniert auch im Deutschen.
Ja, genau, ja. Jetzt, Herr Müller hatte am Anfang erzählt, hätte eine Erzählung gelesen, dass der Haman im Dienste des Mordechai gestanden hätte, und zwar quasi als sein Friseur, als sein Barbier. So, da geht es um Haare. Jetzt fange ich auch an zu fantasieren, nämlich dem Samson werden die Haare geschnitten und dadurch verliert er seine Kraft. War das jetzt vielleicht schon im Vorfeld, fange ich jetzt auch an zu fantasieren, schon der Versuch, dem Mordechai von vornherein die Kraft zu nehmen?
Auf dieser Ebene der Interpretation kann man gar nichts ausschließen.
Ja.
Weil Samson hat es natürlich mit dem Nazirea-Status alles Mögliche zu tun, aber lassen wir es mal dahingestellt.
Und also vielleicht also noch zur, so ein bisschen zur Erläuterung. Die Vorgänger der Karolinger hier, also Aachen Karl der Große, die Merowinger, die hatten nämlich ihre Haare nicht geschnitten. Also die merowingischen Könige haben auch wie Samson, also sind die nicht zum Friseur gegangen, in Anführungszeichen. Da stand, das war auch ein Stückchen ihres Heils, ihrer Kraft, die in den Haaren steckte.
Ja. Vielleicht haben sie sich von Samson inspirieren lassen. Ja, ja, also spannend, wozu man kommen kann. Ja, beim nächsten Mal geht es dann eben darum, wie Esther aktiv wird, um die Juden zu retten. Und das ist gar nicht mal so einfach, wie wir sehen werden. Und da werden wir dann einerseits die Fortsetzung von dem Artikel von Etam, der sich eben weiter mit der Thematik von Gut und Böse auseinandersetzt, sehen, aber durchaus auch feministische Auslegungen, die eben zeigen, wie aus der passiven Esther eine aktive wird. Das wäre also dann fürs nächste Mal. Okay, sehr schön. Gut, bis zum nächsten Mal dann. Eine gute Woche.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.